Ich möchte eigentlich gleich anschließen beim Patienten HE. Und zwar die Insulinresistenz ist letztendlich nicht nur ein pathologischer Mechanismus, sondern auch dort hat sich der Herrgott etwas dabei gedacht. Und in der damaligen Zeit, als eben dieser 32-jährige HE gelebt hatte, hatte die Insulinresistenz durchaus ihren physiologischen und adaptiven Mechanismus, nämlich in dem Sinne, dass in guten Zeiten, wo die Umweltverhältnisse gut waren, der Mensch keinem erhöhten Stress ausgesetzt war, dass das Insulin eine Anabolie verursacht hat, um quasi Luxusdepots für den Menschen zu schaffen. In dem Moment, wo sich aber diese Umgebung dramatisch geändert hat, entweder akut oder auch über chronischere Zeiträume bzw. Stressoren aufgetaucht sind, wurde eine adaptive Insulinresistenz entwickelt, letztendlich um das Überleben nicht vielleicht zu sichern, aber durchaus zu vereinfachen. Und das sieht man hier in diesen Konzepten, so wie sie aufgebaut sind, dass letztendlich diese Stressoren, wie wir sie nennen, auf der einen Seite eben schlechte Ernährungsbedingungen, Stress, entweder endogener oder exogener Stress im Sinne von Krankheiten und Infektionen, zu einer Insulinresistenz führen, diese wiederum zu einer Energiemobilisation führt durch die Freisetzung von freien Fettsäuren und die eben diese letztendlich das Überleben erleichtert hat. Nun leben wir heutzutage in einer anderen Situation, wo wir nicht mehr primär davon ausgehen, dass es adaptiv ist, obwohl wir natürlich diese Faktoren auch weiterhin haben, Infektionen, Stress, sondern dass wir eigentlich eine sehr gute Umgebung haben, einen sehr guten Ernährungszustand haben. Und wenn wir hier die physiologische Anabolie letztendlich überschreiten, in die Adipositas hineinkommen, schaffen wir zusätzliche Fettdepots an, die jetzt dann wiederum als Stressor dienen, damit proinflammatorische Zytokine auslösen und damit zur Insulinresistenz führen. Das ist das, was wir letztendlich unter dem Metabolensyndrom verstehen. Hier gibt es auch viele Hypothesen, wie es ist und letztendlich durch diese pathologischen Fettdeposits eben wiederum Zytokine freigesetzt werden, die dann letztendlich in der Insulinresistenz, in der Dyslipidämie, in der Hypertension enden und dann im metabolischen Syndrom enden. Inwieweit das alles pathophysiologische Korrelate für kardiovaskuläre Erkrankungen sind oder inwieweit das Bystander sind, möchte ich jetzt so ein bisschen hinterfragen oder würde ich mir gern mit Ihnen durchgehen, diese einzelnen Daten, die wir dort finden. Ich möchte nur diesen adaptiven und maladaptiven Prozess bei Ihnen im Hinterkopf halten und dann einzelweise, einfallweise diskutieren. Wenn wir davon ausgehen, dass wir hier eine Verbindung haben zwischen der Adipositas und der maladaptiven Insulinresistenz, so kann man sich hier einmal die Typ-2-Diabetiker anschauen in unterschiedlichen Gewichtsverhältnissen. Und so fällt hier auf, dass sowohl die Adipositas als auch der Gewichtsverlust letztendlich zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führt. Wir allerdings auch sehen müssen, dass der untere Nadir sich in einem Body-Mass-Index von etwa 30 bis 40 abspielt. Also das, was wir heutzutage als Idealgewicht sehen, ist jetzt nicht das, was für uns als Kardiologen anhand solcher Daten als optimal zu sehen ist. Und das zieht sich durch alle Kulturen durch, beziehungsweise durch alle Ethnien. Hier sehen wir überhaupt keine Unterschiede. Also Stressoren führen letztendlich zu einer adaptiven Insulinresistenz, um das noch einmal zu haben, damit auch dann zur Katabolie, weil eben die Fettreserven verbraucht werden. Exzessive Anabolie entwickelt dann wieder maladaptiv Stressoren, führt zu Insulinresistenz, offenbar ohne Katabol zu wirken. Wir wissen hier nicht, ist das maladaptiv oder ist das auch ein gewisser Begrenzungsfaktor, dass die Anabolie nicht unbegrenzt weitergeht. Bei Einzelnen wissen wir es, tut es das, aber ansonsten gehen wir da mal davon aus, dass das ein pathophysiologischer Faktor ist. Was wir wissen im Diabetes, im Typ-2-Diabetes, dass, um hier auf den kardiologischen Sektor überzugehen, dass makrovaskuläre Komplikationen letztendlich anamnestisch schon weit, und zwar oft viele Jahre vor dem manifesten Diabetes bestehen, das heißt, dass hier beide Dinge gleichzeitig bestehen, die Insulinintoleranz mit der Steigerung der Insulinresistenz bereits mit den makrovaskulären Komplikationen. Jetzt könnte man natürlich primär vermuten, dass bereits die Impaired Glucosetoleranz einen makrovaskulären Risikofaktor darstellt. Ich komme zum Schluss daraufhin noch einmal zurück, möchte es nur einmal so dastehen lassen, dass das eben doch recht früh beginnt. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass der Diabetes über viele, viele Jahre seine Definitionen permanent geändert hat. Also Areteus von Kappadokien, der die Erstbeschreibung durchgeführt hat, spricht von einer seltenen Erkrankung und außerdem von einer sehr tödlichen Erkrankung, dass es dann ein painful life and fast death auftritt eben. Schauen wir uns die heutige Definition an, die von dem doch weit entfernt ist. Hier ist es, dass es eine Gruppe metabolischer Erkrankungen ist, die durch eine Hyperglykämie definiert ist und das mit einem Blutzuckerspiegel von größer 126 Milligramm per Deziliter. Und durch diese doch dramatische Änderung in unserer Definition des Diabetes hin zu Insulinresistenz ist es auch von einer seltenen Erkrankung zu einer sehr häufigen Erkrankung geworden. Hier wird eine zusehende Zunahme beschrieben und prognostiziert. Auffallend ist der Knick nach oben, hier wieder 1998 mit der Änderung der Definition. Das heißt, wir sammeln hier natürlich, indem wir immer mehr Patienten in diese Erkrankung einschließen, auch viele Niedrigrisikopatienten. Und das zeigen auch die Ereignisraten der letzten Studien in so einem Laufe der letzten 15 Jahre, wo die makrovaskulären Ereignisse eigentlich deutlich zurückgehen. Das heißt, wir haben es wahrscheinlich mit einem sehr inhomogenen Kollektiv zu tun. Das zeigt hier, diese Arbeit haben wir uns einmal angeschaut, nach dem NT-proBNP-Wert, dem klassischen kardialen Risikofaktor. Und hier kann man relativ klar trennen, diabetische Patienten, Patienten mit Insulinresistenz, Typ-2-Diabetiker mit einem hohen kardiovaskulären Risikoprofil und einem niedrigen kardiovaskulären Risikoprofil, schaut man sich die Daten genauer an und matcht sie mit gesunden Populationen, so haben wir hier durchaus vergleichbare, wenn sogar eine niedrigere Ereignisrate als bei gesunden Patienten. Und das gilt genauso über viele Jahre hinweg, das heißt, das ist nicht ein kurzer Beobachtungszeitraum und es gibt viele Publikationen in der Zwischenzeit dazu, die das bestätigen. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir haben in der Insulinresistenz bis zum manifesten Diabetes nicht ein einheitliches Kollektiv, sondern hinsichtlich kardiovaskulärer Risikosituation sehr inhomogenes Kollektiv. Und wie viel trägt letztendlich die Hyperglykämie per se zum kardiovaskulären Risiko bei? Hier Typ-1-Diabetiker ist natürlich etwas ganz anderes als Typ-2-Diabetiker. Und wenn man hier Langzeitbeobachtungen durchführt bei Patienten, die wie in der oben in der konventionellen Gruppe einen durchschnittlichen HbA1c von größer 9 haben und das die sogenannten intensiv behandelten Patienten, so sehen wir hier Ereignisraten, hier handelt es sich um Jahre von 13, 14, 15 Jahren, bei denjenigen, die schlecht behandelt sind, von 0,02, 0,03% Ereignisraten. Das heißt, die Hyperglykämie per se alleine kann es nicht sein, die zu diesen teilweise sehr dramatischen Veränderungen in der Insulinresistenz dann führt, beziehungsweise wir das sehen. Ich möchte ein bisschen zurückkommen, wieder metabolisches Syndrom, Adipositas, Insulinresistenz und das sind Zahlen, alte Zahlen der Framingham-Studie, die eindeutig die klare Beziehung zwischen Adipositas und kardiovaskulären Erkrankungen beschreibt. Sie sehen, mit Zunahme des Gewichtes steigt und das ist unabhängig vom Geschlecht das kardiovaskuläre Risiko. Und es ist auch ganz egal, ob es sich hier um die koronare Herzkrankheit ist, plötzlichen Herztod oder Herzinsuffizienz handelt, durch die Entitäten hindurch steigt das Risiko. Und wie stellen wir uns das vor? Der Body Mass Index steigt, das, was ich vorher gezeigt habe, es entwickelt sich das metabole Syndrom mit Anstieg des Blutdruckes, Insulinresistenz, Dyslipidämie und das führt in das kardiovaskuläre Event hinein. Und zwar schauen wir uns das in unterschiedlichen Erkrankungen an, hier beim Myokardinfarkt zum Beispiel. Sie werden es das einzeln nicht sehen, aber das, was wir hier sehen, ist diese, hier wird es unterteilt in Patienten nach dem Gewicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ist ihre metabole Situation. Und hier sieht man beim Herzinfarkt eine klare Beziehung, dass diejenigen, die eine metabole Störung haben, zum Myokardinfarkt neigen, unabhängig vom Gewicht. Hier sind alle Gewichtsgruppen mit einer metabolen Erkrankung, Dyslipidämie, Insulinresistenz, und diejenigen, die keine haben, haben ein deutlich besseres Überleben. In der Herzinsuffizienz ist das Ganze schon ein bisschen inhomogener und zeigt letztendlich diejenigen, die eine Kombination aus Adipositas plus metabole Erkrankung haben, hier ein erhöhtes Risiko haben, eine Erkrankung zu entwickeln. Auf der anderen Seite sehen wir genauso Daten, und das ist ganz spannend, wenn man hier sich eigentlich gesunde Patienten anschaut mit einer Adipositas bzw. mit unterschiedlichen Gewichtsverhältnissen und hier die Insulinresistenz sich dazu anschaut, so sieht man hier die klare Beziehung bei normalgewichtigen Patienten: je mehr Insulinresistenz gemessen am HOMA-Index, desto höher ist die Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen. Das verliert sich schon bei einer Gewichtszunahme bei etwa 30 Body Mass Index, und bei denen über 30 Body Mass Index dreht sich das interessanterweise um. Das heißt, diejenigen mit einer höheren Insulinresistenz haben sogar das bessere Überleben. Das heißt, wir verstehen hier sehr viel in der Entwicklung der kardialen Erkrankungen noch nicht, und dies ist offenbar durchaus ein gekoppeltes Phänomen, wo wir nicht einzelne Variablen herauspicken können, obwohl wir hier einzelne Risiken sehen, aber hier offenbar kombinierte Mechanismen zutage treten. Wie schaut es nun aus, wenn nicht die Entwicklung der kardialen Erkrankung, sondern umgekehrt, wenn der Patient eine kardiale Erkrankung hat? Ich habe vorher schon gesagt, die Patienten haben oft kardiale Erkrankungen plus eine Insulinresistenz, bevor sie auch ein Diabetes entwickeln. Das heißt, wie entwickelt sich die Insulinresistenz, das metabole Syndrom, wenn die Patienten eine kardiale Erkrankung haben? Und das ist das, was wir schon seit vielen Jahren aus der Herzinsuffizienz wissen, dass praktisch 20 bis 80%, je nach Publikationen, von herzinsuffizienten Patienten eine Insulinresistenz aufweisen. Jetzt könnte man natürlich sagen, jeder Diabetiker rutscht in eine Herzinsuffizienz hinein, wie man es glaubt. Dagegen sprechen allerdings die Daten, die ich vorher gezeigt habe, dass die Ereignisraten per se relativ gering sind durch die vielen Niedrigrisikopatienten, die wir in der Zwischenzeit auch versuchen, frühzeitig zu behandeln, damit sie keine kardiale Erkrankung bekommen. Das ist offenbar relativ erfolgreich. Also ist das nicht ganz konklusiv, dass die meisten Patienten hier eine Insulinresistenz bereits haben. Und schaut man sich das experimentell an, so sieht man sehr schön hier in einem Tiermodell, wo man dem Patienten, den Hunden, einen Schrittmacher einbaut, die mit einer sehr hohen Frequenz paced und damit ein Herzinsuffizienzmodell entwickelt. So sieht man, dass die Katecholamine ansteigen, das, was wir vorher bereits gehört haben. Die Glucose eigentlich im Wesentlichen bleibt, das Insulin massiv ansteigt, das heißt, hier sich hier eine Insulinresistenz entwickelt in der kardiologischen Erkrankung. Das heißt, die kardiologische Erkrankung per se führt zur Insulinresistenz. Und das ist das, was wir interessanterweise sehen, wie ist die Entwicklung, das, was ich vorher gezeigt habe, in Abhängigkeit, die Patienten entwickeln eine kardiovaskuläre Erkrankung. Und diejenigen, die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, sind mehr Raucher, Hypertension, Dyslipidämie, Diabetes, wieder genau das Gleiche. Diejenigen, die keine kardiovaskuläre Erkrankung haben, leben gesünder, sind gesünder. Wenn sie aber im weiteren Follow-up dann eine entwickeln sie eine weitere kardiovaskuläre Progression, neuerliche Herzinfarkte, eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz, dann dreht sich das um. Dann sind diejenigen, die keine neuerliche kardiovaskuläre Erkrankung bekommen, diejenigen, die einen höheren Body-Mass-Index haben, sind auch diejenigen, die eher eine Insulinresistenz haben. Das heißt, prognostisch dreht sich hier alles um. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch gerade von der Herzinsuffizienz, vom Herzinsuffizienzparadox, dass diejenigen mit einem höheren Body-Mass-Index, zeige ich gleich, noch ein besseres Überleben haben. Das Gleiche gilt hier auch für die KHK, etwas ganz Interessantes. Wie ist es mit Patienten, die einen Herzinfarkt hinter sich haben? Wie ist das ihr Gewicht entscheidend für den weiteren Verlauf? Und so sieht man hier die Wahrscheinlichkeit zu sterben, und so ist unser Referenzwert hier nicht der normalgewichtige, sondern es ist der adipöse Patient, und hier reden wir wieder, ich habe es extra hier herausgeschrieben, von einem Body Mass Index von 30 und 5 bis 35. Diejenigen, die übergewichtig sind oder normalgewichtig sind, steigt eigentlich ihr kardiovaskuläres Risiko, und es erreicht fast nicht diesen Bereich, selbst wenn diese Patienten einen Body Mass Index über 40 haben. Das Gleiche gilt interessanterweise für das Blutungsrisiko, ist genau das Gleiche, diese fast U-shaped Curve, die uns sagt, dass derjenige mit einem hohen Body Mass Index letztendlich eine bessere Prognose hat als derjenige, der normalgewichtig ist. Und das ist eben auch in der Herzinsuffizienz so, sehen wir genau das Gleiche. Hier der adipöse Patient, der übergewichtige Patient, der normalgewichtige Patient. Es geht hier nicht um den karektischen Patienten, sondern wirklich um den normalgewichtigen Patienten, wo man sieht, dass der normalgewichtige Patient das höchste kardiovaskuläre Risiko hat, beziehungsweise mit einer Herzinsuffizienz das höchste Risiko zu versterben. Das BNP, von dem wir schon mehrmals gehört haben, der beste Prognosefaktor in der Herzinsuffizienz, hat eine inverse Korrelation zum Body Mass Index. Ja, Stefan Anker, der zeitweilige Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, der viel in diesem Zusammenhang gearbeitet hat, spricht auch im Zusammenhang mit der Herzinsuffizienz von the fatter, the better. Und das kann man eigentlich sehr schön durch die Daten hindurch sehen. Und wie ist es nun mit dem Metabolensyndrom? Weil das Gewicht alleine ist es ja nicht. Und so sehen wir hier genauso eine inverse Beziehung zwischen dem Vorhandensein eines Metabolensyndroms in der Herzinsuffizienz und dem BNP. Diejenigen, die ein metabolisches Syndrom haben, also in Insulinresistenz, haben das niedrigere BNP. Schaut man ein bisschen genauer in den Ernährungszustand ein, kennen wir den Nutritional Risk Index. Das ist ein bisschen genauer als nur aufs Gewicht zu schauen. Das heißt, hier ist einmal die Ratio zwischen Gewicht und Idealgewicht, hat aber noch das Albumin als Zeichen des Ernährungszustandes drinnen. Und da wissen wir auch, dass es ein guter Prognosemarker ist, und auch vor allem ein Prognosemarker, der wesentlich früher zeichnet als die Kachexie, und wir eben dann oft, weil wir uns in der terminalen Herzinsuffizienz vor dem anderen Ende fürchten, vor der Kachexie, sieht man, dass diejenigen, die einen besseren Ernährungszustand haben, letztendlich die bessere Prognose haben. Und auch dort sehen wir letztendlich eine Korrelation zwischen dem Ernährungszustand und dem HOMA-Index, also der Insulinresistenz. Je besser der Ernährungszustand, je höher die Insulinresistenz, der Patient, der karektischer wird, den schlechteren Ernährungszustand hat, die schlechtere Prognose hat, hat weniger Insulinresistenz. Muss immer im Hinterkopf behalten, es gibt adaptive Phänomene in der Insulinresistenz, und wir müssen diese Dinge versuchen auseinanderzuhalten. Und das sehen wir hier auch noch einmal, dass die Insulinresistenz, bei denjenigen Patienten mit dem besseren Ernährungszustand, der besseren Prognose, wesentlich ausgeprägter ist. Und kommen wir zum Schluss zu diesem Dia wieder zurück, wo wir sagen, die makrovaskulären Komplikationen sind vorm manifesten Diabetes. In der impaired Glukosetoleranz müssen wir uns ernsthaft fragen, inwieweit das makrovaskuläre Ereignis nicht per se eine adaptive Insulinresistenz verursacht und wir hier nicht wissen, was ist Henne, was ist Ei, wo ist der Diabetes oder die Insulinresistenz, das metabole Syndrom, der primäre Trigger, um eine makrovaskuläre Komplikation zu verursachen, oder wo ist die makrovaskuläre Komplikation, wo der Körper letztendlich versucht, adaptiv mittels einer Insulinresistenz gegenzusteuern, was durchaus, wie wir gesehen haben, einen prognostischen Einfluss hat. Und kommen wir hier wiederum zurück zu dem Dia mit dem erhöhten Pro-BNP, das das Risiko uns darstellt. So stellt sich hier die Frage, inwieweit hier nicht parallele Komorbiditäten bestehen, beziehungsweise wir hier subselektionieren können, gewisse Patienten, die eben ein kardiovaskuläres Risiko haben, mit der parallelen Insulinresistenz, während wir hier eine ganz andere Population vorfinden, die eben kein immanentes kardiovaskuläres Risiko haben und damit eine ganz andere, auch behandlungstechnisch eine ganz andere Population darstellen. Der Professor Drechsler aus Feldkirch hat sich sehr verdient gemacht um diese Fragestellung, wie sind jetzt wirklich die Beziehungen zwischen kardiovaskulären Erkrankungen und Insulinresistenz. Er hat sich das auf der einen Seite von der Seite des Metabolensyndroms angeschaut, auf der anderen Seite isoliert von der Insulinresistenz. Und er konnte zeigen, dass es ist so, wenn wir hier die Frage stellen, haben die ein Metabolensyndrom, ja oder nein, dann ist die Insulinresistenz höher, hier ist die PAVK, aber schauen wir einmal an, wie ist die Insulinresistenz bei denjenigen, die eine PAVK haben und diejenigen, die keine PAVK haben, so können wir mittels der Insulinresistenz hier überhaupt nicht diskriminieren. Und das Gleiche gilt für die KHK, wenn die Patienten eine KHK haben, wurscht, ob sie eine signifikante haben oder überhaupt alle Formen der KHK, so unterscheidet sich hier nicht diese Patienten in der Insulinresistenz und es ist auch relativ egal, ob sie eine 1-, 2- oder 3-Gefäßerkrankung haben. Was zumindest einmal heißt, dass wir die Insulinresistenz nicht in klinischen Surrogatendpunkten festmachen können und wir uns dort sehr schwer tun, wie immer die Hypothesen sind, die wir in verschiedensten Versuchansätzen generieren. In der klinischen Umsetzung sehen wir diese Dinge leider relativ wenig. Und so komme ich zur Zusammenfassung, dass wir uns immer merken sollten, dass die Insulinresistenz sowohl auch ein adaptiver Prozess ist, neben dem, was uns immer im Kleinhirn engrammiert bleibt, ein maladaptiver Prozess. Sie ist durchaus die Insulinresistenz eine Teilkomponente des Metabolensyndroms, die mit einem erhöhten kardialen Risiko per se verbunden ist. Inwieweit das hier generell ein pathophysiologischer Zusammenhang, ob hier ein pathophysiologischer Zusammenhang prinzipiell besteht, kann klinisch nur bedingt nachgewiesen werden, wahrscheinlich einmal so, einmal so. Wir wissen auch, was jetzt nicht gezeigt hat, dass die Aufhebung oder die Verminderung der Insulinresistenz zu einer Senkung des kardiologischen Risikos führt. Beispiel Sulfonylharnstoffe, zumindest die erste Generation, von denen sogar diskutiert wurde, ob sie nicht das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Ähnliches, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, strikte Blutzuckereinstellung versus liberalere Blutzuckereinstellung, wo durchaus auch das kardiovaskuläre Risiko, wenn auch minimal, sogar gestiegen ist. Das heißt, auch das spricht dafür, dass wir hier wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren dürfen. Und die kardiale Erkrankung muss zumindest teilweise als Stressor verstanden werden, welcher diese adaptive Insulinresistenz ausführt. Ja, dies erklärt eben auch diese inverse Beziehung, die wir haben, und das Paradox Insulinresistenzprognose. Und die Beurteilung bei einer kardialen und diabetologischen Komorbidität ist extrem schwierig, kann aber in diesem Zusammenhang essentiell sein, weil wir wissen müssen, worauf fokussieren wir uns therapeutisch, beziehungsweise erhöhen wir möglicherweise durch die falsche Therapie ein Risiko, weil die Medikamente ja auch schließlich Nebenwirkungen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.